Herzlich willkommen bei
«Tichtel Mächtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 276 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Dem Florian Bodocchi.
Salve.
Und dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Heute reden wir über Warner Brothers und nicht Warner Brother, wie die guten T-Shirts von früher geheissen haben. Der Flo, du bist sicher so einer gewesen, der es gehabt hat früher. Du siehst aus wie so einer.
Ganz sicher nicht. Es hat auch immer so einen slightly racist Touch gehabt. Und nein, absolut, absolut nein. Aber ich bin natürlich sehr oft, das ist so ein typisches Camden Market T-Shirt gesehen, wo ich mich sehr oft aufgehalten habe.
Ich habe das Gefühl, so Lore de Mar und so. Das sind die Zeiten, die T-Shirts verkauft hat. Das ist also schon eine Weile her. Dann reden wir über Samsung XR oder XR, dann ihre Mixed Reality Brille. Und wir reden über USB-C, dass die EU die USB-C-Pflicht deutlich ausbaut. Dann über einen genialen Film, schon ein bisschen älter, aber immer noch sehenswert: Hard Ticket to Hawaii. Ich sage euch, da erleben wir etwas. Oh Gott. Und ähnlich schräg. Vom Humor teilweise, die Outer Worlds 2. Das haben wir auch noch. Und ja, mit dem fangen wir an mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Luca, es steht wieder mal etwas zum Verkauf. Hast du das Portemonnaie aufgemacht? Ich habe gehört, Warner Brothers, sag ich es.
Ja genau, ich kaufe Warner Brothers. Mit meinem bescheidenen Monatsbudget gehe ich an und sage, hey, ich biete euch, keine Ahnung, $20 an.
Ihr hört es da zuerst,
$20, nach Spreitenbach-Verkauf, Warner Bros. Schön wär's. Ja, die Gerüchteküche ist ja schon länger am Brodeln gewesen, nämlich dass Warner Bros. Discovery zum Verkauf steht. Warner Bros. Ist natürlich das grosse, eins der absolut traditionsreichsten Hollywood-Studios und Discovery ist, kennen wir vor allem vom Discovery Channel halt, oder? Der Doku-Channel. Und die sind schon 2022 zusammen fusioniert und es hat damals schon Stimmen gegeben. Ja, kommt das echt gut? Das ist ein komischer Zusammenschluss, vor allem eine riesige Akkumulation von Schulden, ein Schuldenberg, wo beide hatten und irgendwie versucht haben, indem wir mergen und unseren Content zusammentönt und unseren Katalog und alles wird alles besser.
Die Konferenz negiert sich, minus mal minus.
Ja, genau. Genau so. Hat offenbar nicht geklappt und heute, 3 Jahre später, es ist schon vor ein paar Wochen haben wir das schon gehört. Zum ersten Mal, ja, wird Warner Bros. Echt verkauft? Paramount's Guidance könnte da Interesse haben. Hey, anscheinend sogar schon ein Angebot abgeben von, ja, eben jetzt $20, aber eben nicht für das ganze Unternehmen, sondern pro Aktie. Und da sind natürlich ein paar Aktien bei Warner Bros. Insgesamt wäre das umgerechnet ein Firmenwert von etwa 48 Milliarden Dollar. Das ist eine Riesenzahl. Und das wäre natürlich die nächste grosse, ich sag mal, eine tektonische Verschiebung in Hollywood. Paramount selber natürlich auch. Ein wohlbekanntes Hollywood-Studio. Skydance ebenfalls.
Da wären es dann die grössten?
Gut, wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, wenn wir es jetzt zusammennehmen, was gibt es noch? Disney natürlich, Universal und ich glaube, Disney ist ja auch schon mit 20th Century Fox und so zusammen.
Eben, also ich meine, weil Disney, würdest du jetzt auch sagen, oder, ist vom Marktwert, ich schaue mal nach, was man da so findet. Mal weiter.
Ich sage mal, Disney wäre wahrscheinlich noch grösser, aber ja, schau mal nachher. Aber sonst, es gibt nicht mehr viel, wo übrig bleibt. Also es konsolidiert sich alles, oder? Es gibt nur noch ein paar wenige, es gibt nicht mehr so viel, das ganze Studiosystem, oder? In Hollywood haben wir auch schon gehabt. Hollywood, wo ein bisschen am Bröckeln ist. Bröckeln zusammen, konsolidiert sich und ja, da wird ein riesen Ding entstehen. Paramount, Skydance, die haben erst gerade fusioniert, oder? Das ist erst gerade passiert und kurz nach dieser Fusionierung ist dann nachher ein Gerücht gewesen, ja, die wollen jetzt auch noch Warner Bros. Kaufen und was Warner Bros. Vorgestern offiziell bestätigt hat, ist tatsächlich, ja, wir stehen zum Verkauf, beziehungsweise nicht natürlich so 1-zu-1 rausposaunt, sondern wir prüfen strategische Möglichkeiten. Das ist eine sehr schöne Umschreibung, die aber genau das bedeutet. Und sie haben natürlich gesagt, ja, wir haben Interesse vernommen in letzter Zeit, dass Leute an uns interessiert sind. Warner Bros. Und Discovery sind auch schon seit längerem am Diskutieren, ob man sich überhaupt noch weiterhin zusammen verkaufen will, beziehungsweise man hat diskutiert, ob man sich nicht splitten, quasi das wieder auseinandernehmen, weil es einfach nicht geklappt hat, und dann halt einzelne Teile verkaufen, dass man sagt, Warner Bros. Verkauft das Studio oder die Streaming-Sparte oder die Fernsehsparte, alles separat, oder tut man alles in einem schönen Päckchen zusammenverkaufen. Das ist so das, was im Moment ein bisschen zur Debatte steht.
Übrigens, Disney sagt, man hat 200 Milliarden Market Cap und Warner Bros. Aktuell 50 oder 51 Milliarden.
Ja.
Also wäre es immer noch kleiner, wenn es...
Aber Paramount's Guidance, weiss man die noch, wenn man das jetzt zusammennimmt, sozusagen. Das Paramount's Guidance Corporation. Vielleicht findest du das noch schnell aus, während ich weiter erzähle. genau, Paramount's Guidance habe ich schon erzählt. Die sind ein heißer Anwärter auf einen möglichen Kauf von Warner Brothers. Der andere ist Netflix. Netflix, das ist vom Collider ist da ins Spiel gebracht worden. Netflix hat anscheinend auch Interesse an Warner Bros., aber höchstwahrscheinlich dort eben nicht als ganzes Konstrukt, weil alles könnte ich auch nicht brauchen. Also so Sachen wie, was gehört zu Warner Bros.? Jetzt muss ich gerade, das ist kein Zeich erzählen. Ist das jetzt CBS oder CNN? Ich glaube CBS, oder? Ja, CBS. Genau, also so Zeugs braucht jetzt Netflix nicht, aber was Netflix natürlich huere heiß drauf wäre, ist der ganze Content-Katalog. Also Marken wie DC, oder? Das DC-Universe, wo dann plötzlich wieder zu Netflix gehört und man könnte das ganze DC-Katalog-Zeugs auf Netflix aufschalten und das ganze neue DCU vom James Gunn wird plötzlich auf Netflix stattfinden. Vielleicht gibt es noch Kinofilme, ja, aber gleichzeitig auch noch ein riesen Serien-Ding auf Netflix. Also, die wäre vor allem an dem interessiert. Die beiden Chefs von Warner Bros. Und Netflix, die sind erst gerade letztens in Las Vegas bei einem Boxkampf zusammen beobachtet worden. Das hat natürlich Gerüchteküche. Ja. Die hat natürlich Gerüchteküche angeheizt. Ob jetzt da wirklich etwas dahinter steckt, wissen wir noch nicht. Ich sage jetzt einmal, vom zeitlichen Rahmen her ist es sicher keine unmittelbare Sache. Es wird nicht heute oder morgen passieren. Kenner, Branchen kennen, sagen, es wird wahrscheinlich erst so Mitte nächstes Jahr plus minus etwas Grosses passieren, aber man bereitet jetzt natürlich schon mal die Bühne für das vor, was kommen wird. Und was auch immer wird kommen, es wird Hollywood auch da wieder verändern. Es wäre schon krass, wenn jetzt Warner Bros., das eins der traditionsreichsten Studios, ausgerechnet in die Hand von Netflix würde fallen, ein Streamingdienst, wo das Studiosystem seit Jahren von außen attackiert und quasi damit einen von seinen grössten Siegen würde erzielen. Aber ja, Paramount wird da auch nicht einfach zuschauen, sondern die wollen dann natürlich etwas dagegen unternehmen. Ja, das ist so das. Also, vielleicht noch die eine Frage ist auch noch ein bisschen, ja, was passiert eben mit dem James Gunn in DC-Universe? Das ist vielleicht das, was unsere Zuhörerschaft oder Lesende noch fast ein bisschen mehr interessiert. Kann man noch nicht sagen. Das DCU, von dem, was man bis jetzt so gehört hat, intern munkelt man, hat es bis jetzt ein bisschen enttäuscht, weil Superman, der ist ja letztes Jahr, der ist ja dieses Jahr im Sommer gestartet, hat mit 615 Millionen US-Dollar an der Kinokasse nicht gerade eingeschlagen wie eine Bombe. Es ist okay gelaufen, es hat seine Kosten gerade so können einspielen, es ist sicher also kein Verlustgeschäft. Vielleicht kann man sogar von einem soliden Start reden, aber man hat eigentlich schon gehofft, dass da ein bisschen mehr als ein solider Start rausschaut. Es ist ein neues Franchise, das da geboren wird, mit dem James Gunn, wo man seit Jahren da am Zeigen ist, ja, jetzt wo der James Gunn bei uns ist, wisst ihr noch Guardians of the Galaxy und so, der wird super. Und da kommt jetzt der neue Superman, der bekannteste Superheld von der Helden, und der hat jetzt gar nicht mal so gross die Leute ins Kino gelockt. Peacemaker Staffel 2 hat super Kritiken, ist auch gut gestartet, aber auch relativ schnell wieder aus den Charts verschwunden, hat irgendwie
es gibt scheinbar keine Dritte. Also es sieht schlecht aus für einen Dritte, offenbar.
Wegen? Weil von der Story her oder einfach wegen...
Nein, man sagt, ja, weil es ist einfach offenbar... Mhm. Also, ich glaube, auch James Gunn hat gesagt, es wird wohl keine Dritte geben, weil sie, glaube ich, schlecht gelaufen ist.
Ja, siehst du, eben. Es ist relativ schnell, es ist am Anfang gut gestartet. Natürlich, nach der super ersten Staffel haben die Leute wieder einschalten, sofort schauen, wow, wie geil geht es weiter. Aber offenbar, auch da, das Interesse ist jetzt nicht gross. Die nächsten Projekte sind Supergirl, Lanterns-Serie, also wie heißt die? Green Lanterns, genau, die Green Lantern-Serie. Es ist bis jetzt noch nicht mega abgehoben und das ist natürlich, wenn jemand da kommt, übernehmen. Wenn Paramount kommt, die wollen sicher ein bisschen mehr kreativen Einfluss haben, und ob der James Gunn das mit sich machen lässt, ist dann die Frage. Und wenn Netflix will kommen, wäre das sogar noch krasser, glaube ich, für den James Gunn im Plan, weil Netflix geht es definitiv über Massen und Streaming, oder? Und das passt, würde dem James Gunn, glaube ich, auch gar nicht passen. Also ich sag mal, das DCU ist jetzt nicht angezählt oder irgendwie schon gescheitert, aber es ist auch nicht unantastbar und es dürfte spannend sein, wie es da weitergeht.
Hey, vor allem ist nicht, bei Last Week Tonight habe ich das Gefühl, ist um die Chefin gegangen von Skydance, glaube ich. Ich habe das Gefühl von denen. Weil hat dann den Witz gemacht, weil es kann ja einer gleich sein, weil sie haben ja nicht gehört, aber nachher ist es um den Merger gegangen.
Ja.
Und dass HBO ja dann auch wird, übernommen werden und dann redet über mehr rein. Und er ist halt gegen den so eine ganz komisch gewickelte. Und wenn dann die dort mehr Einfluss nimmt, ich weiß nicht, wie sie geheißen hat, aber.
Ja, genau. HBO gehört jetzt natürlich stand heute zu Warner Bros. Und das wäre natürlich dann auch part of was auch immer, wenn Netflix plötzlich wäre. Ich sag mal, plötzlich gehört HBO zu Netflix.
Hey, ich finde es eher absurd. Ich habe vorhin nochmal geschaut. Die Market Capitalization ist ja nicht unbedingt. Das ist nicht das aussagekräftigste, aber es ist so da, wo du am schnellsten vergleichen kannst.
Ja.
Und wären im Fall auch zusammen, wenn sie die würden übernehmen, Skydance wären nur irgendwie 70 Milliarden schwer. Ey, und Netflix, die sind 480 Milliarden, ist Marktkapitalisierung.
Das ist crazy.
Das ist mehr als Disney. Verdammt. Wie kann das sein? Das ist irgendwie...
Ja, ich würde sagen, schau mal im Moment den Streaming-Markt an, der ist einfach krass, fucking huge, humongous. Netflix hat mit Abstand die meisten Abonnentinnen und Abonnenten. Die haben fängt so viel, dass sie sagen, wir dürfen die Zahlen nicht mal mehr jetzt aktualisieren, weil das ist uns eigentlich wie fängt scheißegal.
Aber schon hart, ich hätte jetzt nie, also ich hätte jetzt, da hätte ich jetzt nie gesehen, ich wäre jetzt überzeugt gewesen, Disney ist grösser, oder?
Ja, ich glaube, weißt du, Disney ist natürlich ein ganz anderes, man muss es auch noch, es ist schwierig zu vergleichen, weil Disney ist natürlich nicht nur Streaming. Streaming ist ja natürlich viel kleiner als Netflix und Disney ist auch nicht nur Kino. Disney ist auch Freizeitpark. Das ist natürlich ein riesen Ast von Disney, wo enorm viel, und das ist natürlich etwas komplett anderes als das, was Netflix macht. Disney ist auch Reiseunternehmen mit ihren Kreuzfahrten alles. Also Disney ist ein riesen Merchandise-Ding. Es ist schwierig zu vergleichen. Ich hätte jetzt auch gesagt, Disney irgendwie fühlt sich grösser an insgesamt.
Es hat mehr Hand vermutlich und die anderen sind wie sozusagen einfach ein Streaming-Dienst. Sind einfach ein Streaming-Dienst. Es müsste doch weniger sein, aber ja.
Meine aber Netflix. Offenbar ist das so ein riesen Ding, halt einfach das Streaming, das beherrscht. Also, man sieht es ja auch, oder? Jetzt auch im Kino und so. Also Streaming ist eine riesen Konkurrenz.
Das heisst, es hat auch nichts mit Umsatz ja, eigentlich direkt zu tun, oder? Also, ich bin ja kein Wirtschaftsexperte, aber das ist schon einfach die Bewertung, wie man das Gefühl hat, dass sie wert sind, oder?
Ja.
Nicht unbedingt, wie viel Gewinn sie ausschütten und so. Aber ja, jedenfalls, wenn sie Netflix schlucken würde, dann kannst du auch schon wieder das Geld auf die Seite legen, wenn du Abo kannst durch die Tür
werden. Oh ja. Hey, ja, wir haben es erst gerade die letzte aufgetan. Vielleicht war das da schon im Hinterkopf, gewesen, dass wir gesagt haben, wir müssen ja noch ein bisschen shoppen.
Was würdest du dir wünschen, Luca?
Eigentlich, je weniger Konsolidierung, desto besser, weil Konkurrenz belebt ja das Geschäft, aber... ja, also wenn ich jetzt müsste einen picken, kann ich jetzt gerade nicht so beantworten. Ich müsste mir mehr Gedanken damit machen. Ich glaube, ich wollte eigentlich nicht unbedingt, dass Netflix noch mächtiger wird, weil die haben schon so eine Marktmacht. Die können schon so
wäre abartig, wenn ihr das verkauft, wäre das schon das Krasseste.
Aber ich glaube, fett krass.
Aber positiv scheint nichts zu sein von diesen
Nein. Ich frage mich halt auch, ich meine, Warner Brothers, ich kann mir nur so mies sein strategisch, dass man so das Loch abgeht. Das ist mir ein bisschen...
Ja, oder? Das ist irgendwie, du kommst in die Negativspirale rein. Du hast einen Schuldenberg, den du musst abbauen. Zum Abbauen musst du sparen. Zum Sparen musst du halt Qualitätseinbußen machen. Durch Qualitätseinbußen werden deine Contents schlechter. Dadurch wird wiederum... Oder es gibt alles einen riesen Rattenschwanz. Und das ist immer das Schwierige. Wie kommst du aus dem negativen Ding raus? Und das hat man irgendwie nicht geschafft. Zaslav, der Chef von Warner Bros., der damals übernommen hat, David Zaslav, der hat ja von Anfang an für mega Kontroverse gesorgt, seit dem ersten Tag, wo er Chef wurde ist und gesagt hat, wir sagen das ab, wir machen das weg. Weißt du, Warner Bros. Dort, wo man gesagt hat, während der Corona-Pandemie, wir dürfen jetzt Kinofilme direkt gleichzeitig im Kino und auf HBO oder auf unserem HBO Max zeigen. Dann haben natürlich Kinos mega aufgeschrien und gesagt, hey, hallo, jetzt gehen die Leute ja gar nicht ins Kino, können ja alles daheim schauen. Ein Jahr lang haben sie das durchgezogen, bis sie das dann wieder rückgängig gemacht haben, weil sie gemerkt haben, dass es gibt wirklich tatsächlich einen Schritt. Sie haben kurzfristig ihre Streamingzahlen damit aber können bumpen. Ja, oder das, was mit dem Bad Girl fertig gedrehten, fertig produzierten Film, der muss eigentlich nur im Kino released werden, einfach komplett abgesagt zum
Steuern. Hey, aber kommt der nie mehr, weil also, der eine Film, der mit dem Wally, wie heißt mit dem Wolf da.
Roadrunner, ja, genau, und der Wiley
Coyote.
Jetzt,
Wiley
Coyote,
genau,
ja. Der kommt ja jetzt trotzdem, der ist ja, glaube ich, jetzt einfach irgendwo verkauft worden. Mhm.
Wer weiß, also inoffiziell haben sie gesagt, ja, Bad Girl hat einfach den Qualitätsstandard nicht genügt. Darum hat es mir abgesagt. Was natürlich schon krass ist, wenn du einen fertig produzierten Film hast und dann merkst, dass er den Qualitätsstandard nicht... Bei dem ganzen Shit, was sonst schon im Kino läuft, aber ja, also du kannst halt einen Film, wenn du ihn wieder bringst, kannst ihn halt, also weißt du, wenn du ihn willst, von den Steuern können abziehen, dann hast du wirklich zero.
So ein Witz.
Ja.
Ja gut, weißt du, aber das Kino ist vielleicht eh tot, weil dann kannst du dir so eine Samsung XR-Brille kaufen und dann schaust du mit deinen Kinofilmen einfach dort drauf. Das ist das Mixed Reality Headset von Samsung, wo sie haben schon länger mal teasert. Ich glaube, weißt du es noch, Flo, irgendwo hat man es einfach in so einem Glaskasten gesehen, irgendeiner Vorstellung vom wo die letzten Telefone und so gekommen sind. Dort hat es aber, glaube ich, niemand können.
Am MWC wird das vermutlich gesehen sein, oder? Am Mobile World Congress in Barcelona.
Vielleicht später auch nochmal. Aber man hat jedenfalls nur können drum herumlaufen und es anschauen und nichts genau darüber gewusst. Es ist eher ein Android-basiertes Headset, wo es sieht aus wie eine Apple Vision Pro, kostet aber nur die Hälfte. Hm. Wenn der Preis siehst und das hörst, dann fällt dir wieder ein, wie teuer die Apple Vision Pro ist, weil das Teil kostet auch $1,800. Aber eben, es ist nur die Hälfte. Es ist nur die Hälfte von einer Apple Vision Pro, wo ja übrigens sagen, dass eine neue Version vorgestellt worden ist. Hey, und es sieht schon noch cool aus. Ähnlich unnütz vielleicht, aber irgendwie dann auch noch geil. Also The Verge hat ja schon so ein Preview dazu gemacht. Und eben, kann man sich wieder vorstellen, so ähnlich, so das Skibrillen-Design, oder?
Mhm.
Mit diversen Kameras außen dran, wo kannst sozusagen, du schaust zwar auf das Display, aber dank der Kameras siehst du eigentlich wie das außen dran. Es hat nicht so die komischen creepy Augen von dir, wie mit Apple Vision. Und eben setzt voll auf Gemini, also der Google Assistant, wo du einfach kannst, der Sprachassistent, du kannst damit reden. Hat dann auch so Sachen wie Circle to Search, was ja auf dem Handy auch schon geht. Du kannst Zeugs markieren und du kannst auch mit deinen Händen kannst navigieren. Es gibt aber die normalen VR-Controller dazu, die du jetzt von der Oculus, nein, MetaQuest, so heisst sie.
Genau.
So letzte Woche gehabt. Genau. Sehen aus wie die. Kannst auch normale Game-Controller brauchen. Es laufen offenbar alle Android-Apps drauf. Also nicht, dass du jetzt all die watchst, aber so kannst du natürlich relativ einfach irgendwelche Games draufknallen. Und es hat bestimmt aus zwei 4K Micro-OLED-Screens, was schon noch recht geil ist. Da, sonst OLED, habe ich das Gefühl, kenne ich jetzt nur gerade PlayStation VR, die auch OLED hat. Und das ist schon sehr geil. Dafür ist gestanden nur 90 Hertz. Das wäre wiederum ein bisschen lumpig, weil also da gibt es schon seit 120 Hertz. Und
ja.
Ist jetzt gerade so... Eben, oft haben sie das und dann können sie es eigentlich dann trotzdem. Weißt du, dann kann man es wie irgendwo so freischalten, darum keine Ahnung. Aber da hat es jetzt geheißen 90 Hertz.
Das ist wirklich komisch, ja.
Und ja, eben, also ein Snapdragon ist drin. Sicher schwächer, nehme ich an, als das, was die Vision Pro vermutlich leistet. Aber wirklich, so ist das Prinzip. Also, es ist auch mit so einem externen Akku. Also, weißt du, wirklich, du schnallst das Kabel dran und dann drehst du den Akku irgendwo in deine Hosen rum, damit es ein bisschen leichter ist, weil es ist, was ist jetzt das Gewicht? 300 Gramm ist der, es ist 50 Gramm leichter als der, 300 Gramm ist die Schwere, genau. Und 50 Gramm leichter als die Vision Pro. Das scheint mir zu leicht, ehrlich gesagt. Jedenfalls hat sie gesagt, es ist viel leichter, much, much lighter, fühlt sie sich an. Halt sitzt sie besser und so. Hey, tönt einfach nach einem recht cooler Teil, wo eben, wie gesagt, ich würde es noch gerne ausprobieren, aber vermutlich wie die wenigsten keinen Verwendungszweck kriegen dafür. Also, weil ich weiss auch nicht, Flo, hast du mal was gehört von der Vision Pro? Ich habe auch noch meinen Kollegen gefragt, der Entwickler ist, wo die auch haben in der Firma und irgendwie, ich glaube, die haben die nie mehr benutzt. Also, ist einfach irgendwie nichts gegangen, oder?
Nein. Also, Vision Pro, also jetzt kommt irgendwie so ein Update und so, aber
hat, glaube ich, ein Band irgendwie.
Ja, ja, also die Komfort ist verbessert worden und so. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da jetzt wirklich nicht so im Bild.
Aber wir haben nichts gehört. Also wir haben nie irgendetwas gehört. Also darum...
Also es ist ja die, in der Apple Update Week, die jetzt hier letzte Woche war, ist das irgendwann zwischen Stuhl und Bank noch erwähnt worden. Aber das ist bei den neuen MacBook Pros und den neuen iPads ist vielleicht untergegangen, muss man sagen.
Hey, darum eben... Also ich weiß auch nicht. Ich meine, natürlich, der Preis ist viel erschwinglicher, aber eben halt 1800 Stutz ist immer ein Huerpreis, oder? Für schlussendlich ein VR-Headset.
Es ist ein Liebhabergerät, Phil. Es ist
eben, ich meine, es ist Standalone, aber hey, ich weiß auch nicht. Ja. Du, wie gesagt, das kommt am Anfang nur in den USA und in Südkorea.
Gibt es eigentlich die Apple-Dings bei uns mittlerweile? Kann man die bei uns irgendwo, oder ist das immer noch so ein Unding zum Organisieren?
Ich habe gemeint, es gäbe es immer noch nicht bei uns.
Was, die Apple-Dings?
Vision Pro.
Ja. Ah, nein.
Gibt es nur in den USA, oder wo? Egal, aber nicht
in der
Schweiz.
Behaftest du mich? Nein, in der Schweiz kannst du sie gebraucht kaufen auf Regarde oder so.
Aha. Ja.
Nice.
Ja, nein, es gibt natürlich Läden, die Import machen und so. Mhm. Aber
okay, ja, klar. Nein, offiziell.
Hätte schon mal jemanden gesehen im Flugzeug oder so mit so einer Brille?
Nein. Aber so viel reise ich jetzt auch nicht. Dass
es tatsächlich, weißt du noch, am Anfang all die Glass Holes haben sie es noch
gelernt. Ja.
Aber in den USA...
Das sind aber nicht Vision Pro gewesen, bei den Glass Holes.
Aber dort hat es auch noch
nicht smarte Brille ist das gewesen.
Ich habe gemeint, bei den Vision haben sie es... Weil dort hat es definitiv auch ein Wort gegeben dafür. Ich habe gemeint, es ist das gewesen.
Warte mal, das muss ich gerade nachschauen.
Aber schon gleich, jedenfalls hat man, eine Zeit lang hast du es zumindest auf Social Media, hat man es ja wirklich
gesehen. Google Glass.
Aber wie war denn der Ausdruck für das Ding? Weil die hat es auch einen lustigen gegeben. Ich habe wirklich gemeint, sie haben die... vielleicht haben sie einfach auch wieder so genannt.
Ja, das kann sein.
Weil es ja schon recht viele Hoshis gegeben, die einfach irgendwo in einer Bar oder so angehen. Aber ich muss auch sagen, ich habe noch nie jemanden gesehen, ich habe die, glaube ich, überhaupt noch nie gesehen, irgendwie in echt, außer eben einmal beim Kollegen.
Ja, also, egal nicht.
Gut, die nimmt vielleicht einfach nicht aus, ist einfach zu teuer. Ja. Hey, wie gesagt, vielleicht können wir die auch mal ausprobieren, die Samsung XR. Ja, dann noch die dritte News, die wir haben, geht um die USB-C-Pflicht in der EU und die wird ausgeweitet auf nicht nur jetzt was, kleine so Geräte. So
genau, jetzt ist so. Ja, im Moment betrifft es einfach so kleine Geräte, vor allem in der Unterhaltungselektronik, so Smartphones und solche Geschichten und Kopfhörer, also In-Ear-Kopfhörer, die du musst aufladen und so. Das wird jetzt ausgebaut. Dritten also erst 2028 in Kraft, gell? Eben die EU ist es die langsamen Mühlen, aber nebst den Smartphones, den Kopfhörern und den Tablets und so, weiten sie die jetzt auf andere Netzteile aus, zum Beispiel Laptops. Also es gibt ja immer noch Laptops mit proprietären Anschlüssen, darf nicht mehr sein, muss mit USB-C laden und betriebbar sein.
Also sie dürfen auch Anschluss haben, aber sie müssen auch USB-C haben, so.
Genau, sie müssen, ja. Genau. Sonst hat ja Apple ein Problem, oder? Die haben jetzt seit dem M2 MacBook oder M3, setzen sie auch wieder auf MagSafe.
Mhm.
Aber es muss halt auch über USB-C ladbar sein. Mhm. Das ist das eine. Und das betrifft jetzt eben auch grössere Geräte, also so auch Haushaltungsgeräte und so weiter. Ausnahmen sind nur so medizinische Sachen, weil dort ist, glaube ich, die Patentrechtslage ein bisschen andere. Dort sagt man ja, okay, das lassen wir. Und offenbar gibt es gewisse Ausnahmen für Geräte für Feuchträume. Also ich stelle mir vor, halt Rasierer, elektrische Zahnbürste. Ich weiß nicht, ob es nur auf bestehende Geräte sich bezieht, dass man nicht das umrüsten muss, weil es halt einfach, enorm, weiß nicht, enorm teuer und enorm aufwendig wäre. Aber halt, ja, dort ist das ist eine Ausnahme. Aber dort geht es einfach vor allem ein bisschen darum, um die Nachhaltigkeit, oder? Dass du nicht musst, dass du nicht, wenn etwas kaputt ist, dass du das komplette Gerät ersetzen musst.
Mhm.
Und zusätzlich ist es auch so, also das USB-C-Kabel muss dann auch ausgesteckt werden können. Also es, ist nicht mehr, es wird nicht mehr erlaubt sein, das USB-C-Kabel fix im Netzteil in verbaut
ist. Ah, das ist sehr gut, ja. Mhm.
Dass wenn du irgendeinen Defekt hast, dann ist es entweder das Kabel musst du ersetzen oder das Netzteil musst du ersetzen, aber nicht beides. Und ja, man geht einfach davon aus, dass eigentlich schon Stand heute, aber bis 2028 sicher wirklich jeder Gockel ein USB-C-Kabel wird daheim haben.
Jetzt müssen sie es nur noch schaffen, die verdammten Standards irgendwie vereinheitlichen, damit du einfach irgendwie weisst, hey, ist das jetzt das Kabel, das einfach schnell ist mit Daten oder irgendwie ein Schneckentempo lat. Das ist so, das hasse
genau,
so,
und es sind ja auch Protokolle, die dann auch nicht immer unterstützt werden. Also Apple sind ja eh schon Spezialisten, die schießt sie ja eh schon mondial an, dass sie das machen müssen, dass sie ihr Lightning nicht mehr haben. Und jetzt haben sie sind wirklich so die Meister von denen, die dann nachher so, weil das Gesetz das halt so nicht vorschreibt, nur ganz, ganz wenig, ich weiß auch nicht, welche Protokolle unterstützt. Und ich habe es ausprobiert. Also ich habe durchaus USB-C-Kabel, wo, wenn ich sie in mein iPhone einstecke, es geht nicht. Geht nicht.
Ich habe das überall bei allen Geräten an. Du hast wirklich mit dem einen, gerade bei diesen Handhelds, diesen Gaming-Handhelds.
Ja, das ist immer so ein Gamble, ja.
Kannst du mal, manchmal laden, manchmal nicht. Manchmal kannst du nur am einen Ort laden.
Ja, genau.
Es ist einfach so, geil, wieso? Ja. Wieso ist alles so kompliziert?
Hey, man kann halt einfach hoffen, dass da irgendwie das noch nachgeliefert wird von der EU. Ich würde jetzt niemals einfach mal vom Schiff aus sagen, Power Delivery ist sicher das bekannteste Protokoll beim USB-C, dass das halt dann irgendwie noch mit reingenommen wird.
Ich habe null Hoffnung, aber ja, ich freue mich.
Ich finde es grundsätzlich gut.
Ja, sicher.
Wo es jetzt noch aussteht, ist auch so bei Fortbewegungsmitteln. Dort ist noch nicht so klar, so E-Bikes, E-Scooter und so weiter. Das liegt halt auch daran, dass die haben, also vor allem E-Bikes haben natürlich mondial riesige Akkus, oder? Ja. Gibt es überhaupt ein Protokoll und eine Geschwindigkeit, wo das irgendwie nützlich auf Frist so einen Akku kann laden kann?
Ja gut, aber definitiv eine Verbesserung. Das ist schon der Vorteil von der EU. Komm, dann gehen wir eins weiter. Wir haben ja noch etwas ganz Lustiges aus dem Screen.
Ein Leckerbissl.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Also vom Spektrum Kommerz bis Arthouse. Es ist schon eher Arthouse, oder?
Es ist unglaublich. Es ist ein Meisterwerk auf Celluloid. Ich habe das richtig vermisst auf dem roten Teppich. Also.
Der Film heisst «The Hard Ticket to Hawaii». Ich habe den in irgendeinem Podcast haben sie den, empfohlen. Und dann aber, ich weiß nicht, was sie genau gesagt haben, aber definitiv Kategorie so trashig, dass er wieder gut ist. Und der ist aus dem 87. Ich habe noch gesehen, das ist der Teil von einer Reihe. BBB. Bullets, Bombs and Babes. Das ist eine 12-teilige Filmreihe.
12-teilig? Wow.
Ich glaube nicht, dass sie zusammenhängen. Aber was sie gemeinsam haben, einfach, dass es um Action, Explosionen und scharfe Weiber geht. Weil das ist die Kategorie so Sexploitation. Wie man Film aus dem Genre nennt. Und in den 80er Jahren war das ja noch sehr üblich gewesen, dass einfach, wenn eine Frau dann vorkommt, dann dass sie sich entblößt, das gehört schon fast dazu. Und in dem Film das extrem dazu. Ich habe das, irgendwie das ist mir nicht geblieben, wo die das in dem Podcast empfohlen haben, aber das wird dann irgendwie noch, ich weiß nicht, wie lange das geht, bis die erste Brüste war. Und es zieht sich recht durch.
Anderthalb Minuten.
Anderthalb Minuten.
Ja.
Aber ist tatsächlich nicht wegen dem, das macht dann auch lustig, aber sehenswert ist er wirklich nicht wegen dem. Und das sind übrigens, das habe ich auch nicht gewusst, aber eigentlich ist es offensichtlich gewesen, dass es alles so Playboy- und Penthouse-Models sind. Also ich glaube jetzt gerade alle, die sich da entblößen, sind irgendwie Miss Merz, Miss Bla, ich habe es irgendwie jetzt noch gelesen. Es sind alles offenbar Sättige. Die Story, entscheidend, das ist wichtig, geht um irgendwelche ehemaligen Agentinnen, hey, wenn ich es nicht nachgelesen hätte, ich hätte nichts mehr gewusst, von einer Drogenbehörde und die sind auf Hawaii, haben jetzt ihre eigene Spedition und dann tun sie irgendwie mit dem Heli irgendein Paket umliefern und die schleicht sich dann aus Versehen, sie verwechseln, glaube ich, ein Paket oder irgendwie, jedenfalls irgendeine mutierte Killerschlange mit was, mit einem Ratten...
Ja, genau, also es ist mit Rattengift versetzte, also es ist eh schon eine Giftschlange, aber es ist irgendwie noch tödlicher, weil... Genau.
Ich weiß, es kommt gar nicht drauf an. Irgendwann kommt die wieder, die kommt einfach zwischendurch vor, aber
genau. Sie tötet nur einen Mensch eigentlich. Also nur, das ist immer noch bitter genug. Aber sie tötet eigentlich nur einen Mensch. Und die spielt eigentlich auch nur ganz am Rand eine Rolle.
Das ist so gut. Zwischendurch kommt sie wieder, wenn ihr vermutlich wieder eingefallen ist. Ah, stimmt, wir haben doch da die Schlangen eingeführt am Anfang.
Genau, wir wollen die noch ein bisschen.
Er ist völlig, die Story ist völlig nicht kohärent zum Folgen.
Null. Also ich muss auch dazu sagen, am Anfang, also ich habe es jetzt gestern ja erst gerade geschaut, in Vorbereitung für den Podcast. Ne? Zuerst, also es fängt schon mal an und ich will ja jetzt niemandem unterstellen, was er für Filmvorlieben hat und ich will auch meine nicht preisgeben, aber so der erste Shot, der Sound und das Setting, wundert es mich schon, dass sie noch relativ viel Klamotten anhaben.
Hey.
Also das ist so wirklich so weit Anbeginn zu Gina Wild Zeiten und dann ist der Rowdy, er heisst schon Rowdy, okay, bla bla, machen um und dann ist Szenenwechsel und dann sind so zwei Polizisten auf Hawaii, wo der Ältere im Jüngeren erklärt, er geht jetzt nächste Woche in Pension und er muss das übernehmen und erklärt ihm, hey, look, die Familie hier, die schmuggeln Gras im grossen Stil. Aber es ist mega chillig. Also so, weißt du, so, ich partizipiere auch ein bisschen und man lässt sich gegenseitig in Ruhe und das ist ja alles easy und so. Und dann platzen sie dort plötzlich in einen grossen Drogendeal rein irgendwie und werden beide erschossen. Und dann werden die, eben der Rowdy und seine Leute werden dann quasi alarmiert. Sie sind ehemalige Drogenagenten und so, dass sie dort irgendwie mal aufräumen. Aber nachher, die ganze Handlung geht irgendwie noch darum, dass sie irgendwelche Diamanten finden.
Hey, und dann sind die Bösen
sind also, auf der Jagd nach diesen Diamanten und von der Drogen ist zu keinem Zeitpunkt mehr
geredet. Ja genau, es geht einfach eben um irgendwelche Drogenkartelle oder so. Es ist wirklich ja. Völlig wurscht. Du denkst, die Story ist ja so basic. Es ist so ein dummer Actionfilm und trotzdem nach 10 Minuten hast du den Vater verloren. Aber der Film... wirklich, also ich habe einen von den unterhaltendsten, den ich je gesehen habe. Oder er ist sehr unterhalten. Er ist so dumm. Und yeah. Eben, wirklich, du fährst auch mal von Witzen machen irgendwie in unpassenden Situationen. Hey, meinst du, ziehen sie sich jetzt wieder aus? Ja, natürlich. Ja. Dann stehen sie kurz wieder irgendwie ins Jacuzzi rein. Einfach zum ein bisschen quatschen. Und
genau, oh, ich kann es kaum erwarten, heute Abend ins Jacuzzi zu gehen. Und so.
Hast du wirklich auch mal das Gefühl?
Kennst du Bikini? Nein.
Manchmal hast du wirklich das Gefühl, am Anfang denkt, ist es ein Softporno?
Ja,
wirklich nicht sicher gewesen.
Und nach einer Handlung von einem Softporno, ja, wo einfach Ausreden sucht, wieso man sich jetzt auszieht. Oder?
Ja, und du hast auch richtig gehendes Gefühl, so, weißt, der Regisseur sagt so, okay, jetzt ist wieder 10 Minuten Handlung vorbei.
Ja.
Zeig mal wieder Brüste, damit wir die Leute wieder catchen.
Ich glaube, das ist noch
kein Spanien. Ich glaube, das ist wirklich so gewesen. Weil du fragst dich, die ganze Zeit haben wir uns gefragt, ist das so self-aware? Ist er sich bewusst, dass es so dumm ist? Aber ich glaube nicht. Da ist es wirklich einfach, hey, schau mal,
das ist
die Leute wollen, ich glaube wirklich nicht. Damals war es einfach so, hey, schau, die Leute wollen Action und Brüste. Und das haben wir in dem Film. Und dann ist es genau so, ja, schau, jetzt können wir es wieder zeigen. Und alle spielen schlecht, aber es ist so sensationell Scheiß drin. Weißt du, die Shots sind mega trashy, und dann fahren sie. Und sie spielen natürlich alles so übertrieben. Weißt du, auch Typen, die drin vorkommen, also, auch die sind meistens zumindest oben ohne. Und ja. Dann fährt sie jetzt mit ihrem Jeep rum und erzählt absurden Scheiß. Und dann kommt irgendein Skateboarder mit einer Gummisusi zum Uzi verstecken und ballert die drauf los. Und in der anderen Szene haben sie irgendeinen komischen Raketenwerfer. Weißt du, wie der
Arnold Schwarzenegger
im Kommandos. Manchmal hat es Raketen vorne drin und manchmal nicht.
Ja, am Schluss ist er, sie sind, wo dann die ganze
Story. Ja, halt, nicht Spoiler, gell, da, das wird man noch,
weißt,
das
wird man noch schauen.
Von 1987.
Keine Spoilerfabrik hier,
come on.
Oder der Shot, wo der Flo geschickt hat, wo er eben so einen Typ gesehen mit spiegelnden Sonnenbrillen, mit blonder Mähne, einfach klassisch, wie sie aus den 80ern waren. Der hängt einfach am Strand rum, weil er irgendwie was bewacht und mit der Uzi und er spielt damit einfach Frisbee mit
ihm. Mit einer Hand und mit der anderen Hand hat er die Uzi und steht am öffentlichen Strand. Das ist so casual Frisbee mit irgendwelchen Frauen.
Casual Frisbee.
Und dann kommt, eben einer von diesen anderen Agenten, ich weiß auch nicht, was er ist, und der muss den halt irgendwie, der will den umbringen. Und dann kommt er und sagt, die Unterhaltung ist so grossartig, weißt du? Dann sagt er, hey, was ist denn das für ein Typ da? Hey, ja, ich bin mit dem joggen und der kann im Fall auch Frisbee spielen. Und dann, dann zeig mal deinen Frisbee-Wurf. Und dann,
Hat er so ein präpariertes Frisbee? Wow.
Ja, mit Rasierklingen. Und dann tauscht er ihn eben um. Und
oh mein Gott.
Und dann wird er genau. Und die Schlange wird mit dem Raketenwerfer gekillt. Sorry für den Spoiler, ich muss jetzt einfach sagen. Sie sind in einem Raum, in einem Haus. Der andere hat einen verdammten Rocket Launcher, den er im Haus loslässt. Und er trifft einfach die Schlange und sie verliert einfach jetzt mal so BAM und ihr Kopf ist einfach weg. Und sonst ist einfach alles heil.
Nein, wirklich. Also, eben, wenn er einfach so sinnbefreite Actionfilme wirklich aus den 80ern, wo. Weißt du, wir haben es auch. Wir haben einen Film geschaut, Kollegin, Freundin war auch dabei, die im Fall auch sonst sehr so feministisch unterwegs ist. Und die, auch der, sie hat ihn grossartig gefunden, weil einfach, er ist so offensichtlich
blöd. Er ist so drüber.
Also, hey, aber schön, also der Trailer nebenbei geschaut, jetzt, wo er geredet hat. Und es ist aber also anscheinend wirklich eine Location gedreht worden. Also in Hawaii schöne Landschaftsshots zwischendrin,
ja.
Oder?
Ja.
Also,
es geht eigentlich mehr um die Insel, oder? Also,
ja, genau.
Man liest auch eine von den besten Lines aus dem Film ist «Hawaii, it's a great place to visit, but you wouldn't want to die there». Absolut Cinema.
Nein, es ist absolut grossartig, wirklich. «Hard Ticket to Hawaii».
Geil.
Kann man nur empfehlen.
Ja, kann man wirklich nur
empfehlen. Vor allem, es ist halt so ein typischer 80er. Der ganze Film geht 87 Minuten. Es ist relativ wenig Commitment nötig, oder? Es ist nicht irgendwie... Du bist nicht für einen halben Tag nachher vor dem Ding.
Hey, das Beste war, wir haben ja dem Abend noch Freaky Tales, ich glaube, das war der, geschaut. Und der hat im gleichen Jahr gespielt, aber natürlich, der ist von dem Jahr, der Film, aber spielt in einem 87, ist irgendein lustiger Zufall gewesen. Weil der hat dann auch versucht, auf die Zeit zu machen. Und nachher hast du gesehen, wie ein Film wirklich ausgesehen ist.
Aha, so, ja.
87. ein bisschen schlechtes
Licht. Ja, jetzt schaust du noch die anderen 11 aus dieser BBB-Reihe, oder?
Hey, ich weiss eben nicht. Ich muss mir mal schauen, ob die auch so gut sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach nur noch schlecht sind. Aber der hat schon sehr, sehr gute Momente gehabt. Genau, also dann gehen wir auch weiter und haben nochmal etwas gut in der Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der
Spielecke. Tommy, du hast nämlich die Outer Worlds 2 schon durchgezockt. Ich habe es auch ein bisschen gespielt, aber ich bin noch nicht so weit. Ich bin abgelenkt worden.
Ja, ich habe es durchgespielt. 35 Stunden habe ich gebraucht, ungefähr. Ich glaube, beim ersten Outer Worlds...
Klingt ähnlich, aber...
...habe ich nach 22 Stunden so etwas ist gewesen, plus ist, minus.
Hast du aber vielleicht nicht alle... Hättest du sicher ein bisschen länger können?
Ja, zocken, ja, voll. Beim ersten habe ich dann irgendwann genug gehabt und habe dann... So ab der Hälfte oder zwei Drittel bin ich dann einfach nur den Hauptmissionen
gefolgt. Ja, ich habe auch schon so gegangen.
Aber hier habe ich nicht genug gehabt. Also ich habe es viel besser gefunden als der erste Teil. Sonst noch jemand von euch, Luca oder Flo, hat die Outer Worlds gespielt? Nicht? Aber ich kann es mir so vorstellen, wie das Studio dahinter, Obsidian, die haben das legendäre Fallout New Vegas gemacht. Und für viele Leute ist das beste Fallout, wo je gemacht wurde, obwohl es nicht von Bethesda kommt, wo ja um die Zeit mit Fallout 3 und dann Fallout 4 die Franchise übernommen haben. Aber Fallout New Vegas hat irgendetwas Spezielles an sich gehabt, irgendeine spezielle Secret Sauce, wo wir nicht können replizieren konnten. Und die Outer Worlds hat dann Obsidian gefunden, hey, wir können nicht mehr Fallout machen, machen wir doch selber irgendetwas in die Richtung. Also es war quasi Fallout in Outer Space. So. Und von der Spielmechanik mega ähnlich. Also wenn man das Fallout gespielt hat, dann fühlt man sich dort recht daheim. Und das erste Spiel war easy, war relativ klein für so ein Rollenspiel. 2019 ist das rausgekommen. Und für mich war es okay, aber jetzt nicht so irgendein riesen Hit. Aber ich habe mich jetzt gleich gefreut auf den zweiten Teil. Und es ist
Hure geil. Es macht einfach alles besser. Alles besser, grösser, schöner. So kann man es irgendwie beschreiben. Und ich finde, es ist mein neues Lieblingsspiel von Obsidian.
Oha.
Mit grossem Abstand. Oho. Wobei, da muss man auch sagen, ich habe Pillars of Eternity nie gespielt. Das hat mir der Simon noch gesehen, dass ich das zuerst spielen muss, bevor ich so eine Aussage fällen darf. Aber es ist mir egal. Es ist mein Lieblingsspiel von Obsidian. Hast du Pillars of Eternity gespielt, Phil?
Hey, nur kurz. Ich kann es auch nur nicht...
Komm, das ist eh nicht gut. Die Outer Worlds 2, das Beste, was Obsidian nie gemacht hat. Yeah, ich lege mich fest, offiziell. Genau, um was geht's? Es hat nichts mit dem ersten Spiel zu tun. Also, falls ihr zulässt und findet, es klingt noch interessant, das erste Spiel müsst ihr überhaupt nicht spielen. Es ist eine komplett andere Kolonie, die hier behandelt wird. Ihr erste ist es Halcyon gewesen oder so.
Ja, irgendetwas. Ich
und hier ist die Kolonie gespielt, Arcadia. Das ist echt so ein weit entferntes Sonnensystem. Und du bist ein Agent vom Earth Directorate. Das ist so eine politische Institution, die sich um das Wohlergehen von menschlichen Kolonien überall im Weltraum kümmert. Und in dieser Kolonie Arcadia sind so komische interdimensionale Risse entstanden. Und niemand weiss, wieso genau, dass die entstanden sind. Und du musst dort hergehen und das untersuchen. Jetzt hat es so wie drei Fraktionen, die gegeneinander Krieg haben. Du hast einerseits so religiöse Fanatiker, wo ihre Religion um jeden Preis verbreiten dort in dieser Kolonie. Du hast wissenschaftliche Fanatiker, die haben sich von den religiösen Fanatikern abgesplittert. Und die glauben nicht irgendwie an eine Gottheit, sondern ihr Glaube ist die Wissenschaft. Und sie sagen, sie können die Zukunft voraussehen durch wissenschaftliche Formeln. Und dann hast du halt noch die riesen Unternehmen, die in diesem Universum halt absurd gross geworden, wenn wir vorhin von Zusammenschlüssen und so geredet haben. Hier wird es so wirklich auf eine absurde Ebene getrieben. Das ist so mega, mega, mega Konzerne, die einfach alles kontrollieren, was es zu kaufen gibt. Und die wollen dort auch Vorherrschaft haben in dieser Kolonie. Und du bist da zwischendrin, zwischen diesen drei Fraktionen und musst gleichzeitig herausfinden, was mit diesen Weltraumriss auf sich hat und navigierst durch die verschiedenen Fraktionen und die Leute, die du kennenlernst. Und wie es halt in Obsidian-Rollenspiel so üblich ist, du kannst mega viele Entscheidungen treffen, die dann grosse Auswirkungen haben auf die Handlung, aber auch auf die Art und Weise, wie du spielst. Und ich finde, in diesem Spiel, jetzt im zweiten Teil, haben sie viel mehr Auswirkungen, als es im ersten Teil noch der Fall war. Das Beispiel, jetzt auf das Gameplay bezogen konkret, ich habe angefangen als... Ich habe mir meinen Charakter so geformt, dass er im Nahkampf gut ist. Mit einer Shotgun durch feindliche Lager gerannt und einfach jeden niedergemäht, wo mir in den Weg ist. Und dann, bei der Hälfte vom Spiel oder im Dritten vom Spiel habe ich ein Sniper-Gewehr entdeckt und habe gefunden, ja, komm, das wäre auch noch lustig. Und dann habe ich halt alles komplett umgeformt, der Charakter, sodass er halt wirklich so ein Stealth-Charakter wird und aus der Ferne Leute schießt. Und das ist echt, als würdest du zwei komplette Games spielen. Es ist wirklich, du kannst das Spiel so formen, wie es für dich lustig ist. Und das Geile ist, eben jetzt, als ich es durchgespielt habe, frage ich mich, ja, was wäre ich denn gewesen, wenn ich aber irgendwie zum Beispiel mit echten Nahkampfwaffen, also mit irgendwie Schwertern oder so unterwegs wäre gewesen. Und das wäre dann nochmal komplett ein anderes Spiel gewesen. Und ich finde, das haben sie viel besser gemacht hier als im ersten Teil, wo zwar auch eben so Skillpunkte hast können verteilen, hast können entscheiden, ich will lieber das und lieber das. Aber ich habe es wie nie so richtig gefühlt, dass ich so einen grossen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie ich das Spiel spiele. So.
Du kannst auch Stealth spielen, wenn du Bock hast. Das habe ich sogar... Hey, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich habe es am Anfang nämlich eigentlich noch schwierig gefunden. Ich bin einfach mega oft gestorben.
Ich bin auch mega oft gestorben am Anfang. Ja.
Und dann habe ich eben auch gemerkt, weil ich am Anfang gefunden habe, ich schleiche nie in so Games.
Aber es lohnt sich schon, ja.
Ja, ich habe gemerkt, ich muss fast irgendwie. Da, sonst lässt mich einfach alle runter. Aber ist der Ninja eben auch noch recht lustig gewesen? Also es ist jetzt nicht ein mega gutes Schleichsystem.
Nein, aber es ist funktional. Ist ja, genau.
Ja, genau.
Yeah. Well, Gadgets habe ich noch lustig gefunden, was es jetzt neu gibt. Die hat es im Vorgänger auch nicht gegeben. Beziehungsweise es hat ein Gadget gehabt, wo die Zeit verlangsamen konnte. Das kommt jetzt hier auch wieder. Aber neben dem hat es dann noch andere Sachen, wo du zum Beispiel Gegner durch Wände kannst sehen oder es hat... so Raketenschuhe, hast du die gefunden?
Nein,
nicht. Ah, lustig eben. Ich finde, das ist so ein essentielles Gadget und es ist komplett optional.
Aha, mal. Aha, doch, doch, natürlich. Ja, mal, das habe ich.
Auf der ersten Welt, also ja, genau, auf dem doch, ersten Planet. Klar. Ja, genau. Aber super, du musst die ja nicht finden, um weiterzukommen.
Ah, aber die sind super. Ja,
die sind aber die sind komplett optional. Und das finde ich okay. Also irgendwie, du kannst so mega wichtige Sachen verpassen, die komplett eben wieder verändern, wie du mit dem Spiel umgehst. Und mit diesen Raketenschuhen ist halt der Double Jump. Und du kannst so viel einfacher an höhere oder weit entfernte Gebiete kommen, die du ohne die Raketenschuhe nicht kannst machen. Die Gadgets finde ich auch super. Es gibt einfach nochmal so wie eine neue Dimension ins Kampfsystem. Und die Waffen sind sowieso wieder hure lustig.
Ich habe es weniger als 10 Stunden. Ja. Und ich habe noch keine geilen Waffen irgendwie. Ich habe jetzt eine witzige Shotgun, die mich so an den Doom erinnert. Aber was sonst? Ich habe noch so langweilige Waffen irgendwie.
Ah, krass. Relativ schnell habe ich auch wirklich hure lustige Waffen gefunden.
Nach dem einen Boss jetzt habe ich so einen, wie so einen Plasma-Elektrogun. Die ist noch geil. Aber sonst
so eine hure Mächte, ich glaube, es weiss, weil genau.
Vorher habe ich noch nicht so geil gehabt.
Meine drei Lieblings sind der Schrumpfstrahler. Und nice. Mit dem kann ich Gegner einfach so auf Mausgröße schrumpfen. Und
dann verstampfen noch?
Ja, genau.
Geil, wie in Duke Nukem, das Beste war.
Der Gummerang finde ich auch ganz lustig. Den tust du mit Scheiße füttern. Und verschießt ist dann hüpfende Scheissebau. Und die Beschreibung ist schon irgendwie so, mit dem musst du nicht gut zielen, weil die Bau werden früher oder später das Ziel treffen, weil sie die ganze Zeit rumkumpen. Und der Kugelmischer, den habe ich auch sehr geil gefunden. Der ist eher so ein Late-Game-Waffe. Und das Geile an dem ist, du kannst den mit jeglicher Munition füttern, die du hast. Und du musst nie nachladen. Das ist einfach so. Er ist nicht sehr stark, aber gleich so ist so, wenn du einfach mal unendlich Munition brauchst und einfach sehr viel musst schiessen, dann holst du einfach. Und so. Darum, eine sehr lustige Waffe. Aber eben auch hier, du musst ein bisschen suchen und du musst ja auch ein bisschen Glück haben, dass du die guten Sachen findest, oder? Mehr oder weniger.
Geil sind ja auch, und die passieren ja einfach, du kommst amix, wenn du gewisse Sachen auslösest, dann gibt es dir wie die Perks. Wie heisst es? Nein, nicht Perks.
Flaws heissen sie, genau. Oder Schwächen auf Deutsch. Ja, genau.
Genau. Wo dann einen Bonus bekommst, aber halt eben auch eine Schwäche. Und das ist dann für immer. Und ich habe dann, ich habe das Gefühl, das Prinzip hat es schon mal irgendwo gegeben. Genau, du kannst auch am Anfang welche auswählen. Wenn du mehr Bonusfähigkeiten möchtest, dann musst du ab der zweiten
eine
Schwäche auswählen. Und meistens mache ich es nicht, weil ich immer finde, es lohnt sich nicht. Und die meisten habe ich bis jetzt auch nicht genommen. Gibt zum Beispiel eine, glaube immer, wenn ein Begleiter, wenn einer down ist, oder du kannst sie nie wiederbeleben im Kampf, dafür ist der andere irgendwie stärker. Habe ich gefunden, nein, das wollte ich nicht. Und dann habe ich eine genommen, Kleptomania, oder? Also ein Kleptoman. Und ich habe sie natürlich wieder nicht genau gelesen, weil ich habe nur gedacht, irgendwie hat das gar keinen Nachteil. Ich kann einfach das Zeug besser verkaufen an Händler, wenn ich es klaue. Und dann habe ich gedacht, ja geil, ich klaue eh alles.
Nee, gell,
das
ist gut.
Und dann irgendwann fällt mir auf, ich laufe rum, plötzlich steht, du hast irgendwas aufgenommen. Und so, hä? Aber ich habe gar nicht geklickt. Und dann habe ich gemerkt, der klaut automatisch. Wenn du jetzt rumlaufst, bin mir ein Händler vorbei, der klaut einfach Zeugs.
Und es kann problematisch werden in Siedlungen, wenn es halt viele Händler gibt, wo ihr das Zeug ausstellen und du einfach alles klaust.
Ja.
Kann es schnell eskalieren, wenn du nicht aufpasst.
Ich muss jetzt immer einfach beim Laufen immer ein bisschen aufpassen. Ich darf nicht zu nahe an den Regal vorbeilaufen. Sonst klaut der Typ einfach. Aber ich finde es grossartig.
Oder auch hier etwas, was einfach komplett verändert wird. Du kannst nicht chillen in den Siedlungen. Du musst immer aufpassen, dass du nicht zu nah bist, wo irgendetwas, wo du kannst klauen. Hure lustig. Und eben, gell, dass die Flaws, die kommen aufgrund von dem, wie du spielst. Das heisst, du hast anscheinend recht oft geklaut und dann hat es dir den Flow vorgeschlagen und gesagt, hey, du bist ein Kleptoman. Und es gibt also Sachen, wenn du in die Sonne schaust, zu lang, dann sagt er irgendwie, ja, du siehst nicht mehr so gut und du kannst nicht mehr so gut zielen, dafür machst du mehr Schaden. So, hure lustig. So, je nachdem, wie du spielst, bekommst du die komischen Perks. Ja, finde ich auch sehr, sehr lustig. Ja, und die Spielwelten finde ich auch cool. Es hat, wie das so üblich ist für die Obsidian-Rollenspiele, das ist nicht eine grosse, zusammenhängende Open World, sondern so kleinere Planeten und Raumstationen, die du besuchst. Was ich cool finde, es hat viel weniger Ladescreens als im ersten Teil. Dort war es teilweise gewesen, wenn du in eine Siedlung rein bist oder
in die Häuser reingegangen bist.
Oder in die Häuser, genau. Ja,
das hasse ich.
Das hat es jetzt nicht mehr, nur wenn du in grössere Dungeons in Anführungszeichen reingehst, gibt es kurze Ladescreens.
Hey, was, was mir jetzt besser gefällt, eine Welt haben sie das ja rausgebracht.
Ja.
Und Sepp hat mir dann, bin ich nicht so reingekommen, weil mir, die Welt ist mir wirklich, es ist alles so nah gewesen, so unrealistisch. Mhm. Weißt, so, das hat sich dann irgendwie für mich
sehr kompakt ist es
gesehen. Ja, und das finde ich jetzt da, gefällt mir das besser. Du bekommst immer noch schnell Fürschi, aber irgendwie, das hat alles ein bisschen Luft und dann finde ich auch cool, wenn ich mal wieder etwas entdecke. Also, und genau, obwohl es ja nicht eine riesige Open World ist, sind die zwei Planeten plus da der Händlerplanet bin ich mal gewesen. Und einfach, ich finde die eine gute Größe.
Ja, voll. Ja, genau. Es ist genug gross, um so ein bisschen exploren, aber nicht unendlich gross, dass es einfach Leerlauf drin ist. Genau. Hast du technisch und so, du hast sie auf PC gespielt, du hast sie auf PS5 gespielt, hast du irgendwelche Probleme gehabt, weil so Rollenspiele sind ja bekannt dafür, dass sie mit ganz vielen Bugs rauskommen. Ist dir irgendetwas aufgefallen?
Auf jeden Fall nicht. Ich habe das Gefühl, die Performance ist einfach jetzt nicht irgendwie überragend, so wie es aussieht, weil ich musste... Das DLSS habe ich zumindest ich habe auch eine Frame Generation dann eingestellt, was ich mittlerweile wirklich fast nicht mehr mache. Und sonst
mit deiner 50-90er, oder?
Ja, sonst bin ich nicht auf irgendwie 120 Frames gekommen. Also ich habe das Gefühl, Performance ist schon nur okay.
Ja, ja, genau. Also bei mir ist es so, ich habe auf der PS5 Pro habe ich gespielt und dort habe ich im Balanced-Modus gespielt. Und das ist so ein 40-FPS-Modus dafür in 4K. Das war okay gewesen, aber so die Performance mit 60 können wählen, aber ich finde, dort hat man auch gemerkt, dass Auflösung bedeutend tiefer ist. Aber es ist recht stabil und ich habe jetzt auch nicht mega viel, es hat so ein, zwei kleinere Glitches gehabt, wo jemand, von der am Reden ist, plötzlich die Stimme verloren hat. Oder so ein paar UI-Sachen, die verbuggt sind, aber im Großen und Ganzen bin ich erstaunt, wie gut, in was für einem guten Zustand das Game war, für eben die Art von Rollenspiel und eben ist ja mega komplex. Oder wenn du im Hintergrund, wenn du denkst, du hast so viele Entscheidungsmöglichkeiten und dass da alles funktioniert, in jeder Konstellation, bin ich nur erstaunt, wie gut das ist. Und ich habe es wirklich cool gefunden. Es ist jetzt nichts, was irgendwie revolutionär neu macht, aber es macht einfach alles, was Obsidian bisher gut gemacht hat, noch besser, finde ich.
Hey, und es ist wirklich gut geschrieben. Das sagt man ja oft,
stimmt,
oder liest es oft. Und ich kann es dann nicht immer wirklich bestätigen, aber da ist mir wirklich auch mehrmals aufgefallen. Ich finde, es hat eher viel Text, den du damals auch lesen musst, bei den Antworten und so, damit du kannst ja die Antworten auswählen und aber es ist wirklich, ich habe wirklich oft müssen lachen, weil einfach die Antwort so dumm ist. Du kannst so, in diesen Games, du kannst oft wirklich einfach auch ein bisschen Trottel spielen. Und das finde ich irgendwie, es passt zu dieser Welt, weil die ist ja recht absurd und satirisch von dem Konsum und den riesen Firmen. Und dann, ich weiß auch nicht, meint dann auch, dann bist du irgendwie zu einer Basis und dann kannst du einfach immer ein bisschen dumme Schnorren haben. Ich mache das meistens in einem Game, finde es irgendwie lustig. Und dann bin der eine irgendwie auch, und ich auch, hey, bist du deranged? Bist du ein bisschen beknackt? Und du kannst antworten, ja, logisch, obviously. Finde es super lustig.
Ja, voll, ist sehr gut geschrieben und vor allem die also kleinere Charaktere oder so kleinere Quests, habe ich das Gefühl, ist auch so ein bisschen Aufwand dahinter, wie das geschrieben sind und was in den Dialog vorkommt.
Und super gut vertont, die bin ich übersetzt davon, wirklich, finde ich huere gut vertont.
Ja. Die Gesichtsanimationen sind immer noch so ein bisschen, wie sie halt so sind, so ein Spiel. Steif und es sieht immer so ein bisschen robotermäßig aus. Aber vertont ist super, ja, genau. Musst mal das Radio einschalten übrigens. Gibt es jetzt eine neue Radiostation?
Habe ich mal gemacht, ja.
Die finde ich auch sehr lustig. Beim The Order, bei diesen Wissenschaftlern auf ihrem Planet sozusagen, haben sie ganz lustige Songs, die irgendwie so mathematische Probleme in Songs verwandelt haben. Es gibt zum Beispiel einen Fibonacci-Song. Dann wird einfach gesungen über Fibonacci-Sequenzen. Das ist sehr lustig. Sehr, sehr geil.
Geile Sache. Ja, cool. Ja. Das ist die Outer Worlds. Ab wann ist es?
Ich glaube, ab morgen, also 24. ist im Early Access, wenn du Deluxe Super Blablabla Edition gekauft hast. Und ab 29. für Normalsterbliche für Xbox, PC, PS5 und Game Pass.
Microsoft macht das irgendwie, fängt es mehr als andere, habe ich das Gefühl. Das ist wirklich krass.
Ja,
ja gut. Genau,
perfekt für Halloween-Wochenende dann gerade, oder?
Ja.
Ja, wobei so scary ist es nicht.
Ja, nein, ich meine vom Datum her.
Ja, das schon. Ja. Das
top, die Outer Worlds. Genau. Also, dann sage ich danke fürs Zuhören und fürs Mitmachen und wir hören uns in der Woche wieder.
Cheerio.
Tschüss. Adieu.